Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, zum Online-Kongress Krise als Chance deines Lebens. Ich bin Christina Konrad und heute spreche ich mit Katharina Sebert über das Thema Durch ganzheitliche Heilung wird Neuorientierung möglich. Zunächst stelle ich uns Katharina vor. Katharina ist eine Sprachwissenschaftlerin, Autorin und Heilpraktikerin, die mit großer Würde, Ehrfurcht und Wertschätzung an ihrer Erfahrung als Ermutigerin, Wagemutige, Anregerin für außergewöhnliche Kühnheiten und disziplinierte Kreative wächst und gedeiht. Mit einem großen Herzen trägt sie das reiche Potenzial an Gaben, Geschenken und Medizinpfaden in sich. Kummer, Hoffnung und Sehnsucht fließen in einem Fluss durch ihr Leben, dem sie begleitend und vertrauensvoll folgt. Katharina ist ein Vorbild an Wissen, Weisheit, Heilung und Liebe. Sie ist eine Meisterin der gehaltvollen Worte und Wunder, die sich in ihrer tiefgehenden, herzenswarmen Begleitung zeigen. Sie ist eine Lehrerin, die Einzelpersonen und Gruppen auf dem Heilungspfad begleitet. Mit großer und wertschätzender Fürsorge begleitet sie uns bei diesem Interview auf dem Weg zu uns selbst. Herzlich willkommen, Katharina.
Oh, ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Christina, was für eine schöne Einführung und Vorstellung. Vielen herzlichen Dank, dass ich zu deinem Kongress beitragen darf. Und ich begrüße alle, die jetzt mit uns sind. Von Herzen danke und willkommen. Danke.
Ich freue mich auch, dass wir uns heute austauschen können. Katharina, ich beginne gleich mit der allerersten Frage. Warum hast du nun den Sprung von der Sprachwissenschaftlerin zur Heilpraktikerin gewagt?
Das ist ja schön. Die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Das ist ja interessant. Ja, Sprachwissenschaftlerin bin ich eigentlich nur von meiner Ausbildung her. Ich habe nie als Sprachwissenschaftlerin gearbeitet. Ich habe viel geforscht während meines Studiums, was auch bis heute mich noch sehr trägt, und bin aber danach direkt in die Kongress- und Tagungsorganisation hineingegangen. Und die hat mich ganz organisch auch durch das, womit ich mein Studium verdient habe, nämlich durch Seminare, die ich gegeben habe und damals auch Deutschunterricht, den ich gegeben habe, bin ich dann ganz organisch da hineingewachsen. Und bei mir war es so, dass ich in den 7 Jahren als Angestellte nach meinem Studium, wo ich in einem Großkonzern die Abteilung Tagungen und Kongresse aufbauen und leiten durfte, einfach ganz, ganz tief gespürt habe, das ist alles sehr schön und das kann ich auch gut, aber es gibt da etwas in mir, wofür meine Seele wirklich brennt. Und ich wusste damals nicht, wofür meine Seele wirklich brennt. Und dann begegnete ich einer Heilpraktikerin und die hielt einen Vortrag. Ich war damals in einem Netzwerk für die Pressearbeit zuständig und diese Heilpraktikerin hielt einen Vortrag, wie sie Menschen darin begleitet, ihrem Seelenpfad zu folgen. Und in mir ist ein Feuer entzündet worden an diesem Abend. Und ich wusste, wenn man das als Heilpraktikerin machen kann, jenseits von dem, was mir vorher bekannt war, was Heilpraktikerinnen machen, dann will ich diesen Beruf ausüben. Und so kam es, dass ich Heilpraktikerin wurde. Ich war sie nie im klassischen Sinne. Es war immer die Begleitung von Menschen auf dem Seelenpfad und das ist es bis heute, das, wofür ich brenne. Wie schön, was für eine schöne Frage, liebe Christina, danke dir.
Ja, das ist denn wirklich ganz anders, als ich mir das gedacht hatte, sage ich jetzt mal so. Denn wie du schon sagst, die üblichen Heilpraktiker, das ist ja doch etwas anderes. Und ich dachte, vielleicht gibt es sogar eine Beziehung zur Sprachwissenschaftlerin. Aber du hast uns jetzt deine Wege eben aufgezeigt. Sehr vielen Dank. Katharina, du bist ja auch eine Lebens-, Liebes- und Glücksforscherin. Was machst du nun konkret auf diesem Forschungsgebiet?
Also was da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass natürlich der Seelenpfad immer derjenige ist, der uns zutiefst erfüllt. Das ist der Pfad, der uns einerseits am meisten abverlangt im Sinne von Überwindung dessen, also das Thema, mit dem wir ja heute eintauchen, Christina, mit der ganzheitlichen Heilung. Dem Seelenpfad können wir ja nur wirklich folgen oder anders ausgedrückt, sobald wir entscheiden, uns im Seelenpfad zu folgen und die entsprechenden Entscheidungen auch konkret umsetzen, sind wir natürlich mit allen Themen konfrontiert, insbesondere mit den großen Angstthemen. Kann ich mich zeigen? Darf ich mich zeigen? Was passiert, wenn ich mich zeige als die, die ich wirklich bin? Was passiert, wenn ich sichtbar werde damit, was mich eigentlich ausmacht? Und damit sind diese Themen, die wir alle sicherlich gut kennen, liebt mich dann überhaupt noch irgendjemand, wenn ich wirklich so bin, wie ich bin? Natürlich angestoßen. Und von daher hängen die Lebens-, Liebes- und Glücksforschung ganz direkt und unmittelbar mit dem Beschreiten des Seelenpfades zusammen. Denn einerseits ist es der Pfad, der uns am tiefsten erfüllt, erfreut, beglückt, wo wir auch wirklich zutiefst verbunden sind mit dem, ja, ich möchte fast sagen, dem größten Sinn unseres Lebens, wo wir so brennen für das, was wir sind, verkörpern, verwirklichen und worin wir auch andere begleiten und unterstützen und im besten Falle auch mit all der Erfahrung, die wir vielleicht gesammelt haben, aber vielleicht auch einfach mit unserer Begeisterung. Und Begeisterung meine ich wirklich im ursprünglichen Sinne, wenn uns der große Geist innewohnt. Und das tut er immer auf unserem Seelenpfad. Und wenn wir diesem Pfad folgen, dann sind wir mit all diesen Themen konfrontiert. Und dann geht es um schonungslose Ehrlichkeit mit uns selbst. Da geht es um das Erkennen aller Bedürftigkeiten, das Erkennen all des, also im Grunde genommen fallen alle Masken, die wir vorher vielleicht uns zurecht, ja, wie auch immer, geschustert haben oder geschneidert haben. Also all die Identitäten, die wir uns zugelegt haben oder die Rollen auch, die wir uns zugelegt haben. Ja, das war zum Beispiel für mich was ganz Interessantes, als ich, solange ich noch als Führungskraft tätig war, eben in dieser Abteilung für Tagungs- und Kongressmanagement, war ganz klar, dass ich einfach in dieser Rolle als Führungskraft stehe und weiß, was zu tun ist in Situationen, in Begegnungen mit den Teilnehmenden, in Begegnungen mit den Referentinnen und Referenten, mit meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten. Und als ich dann anfing, mich selbstständig zu machen in meiner Praxis und Schule, ich habe von Anfang auch Seminare gegeben, fühlte ich mich relativ wohl in der Rolle als Therapeutin, Seminarleiterin und so weiter und so fort. Und dann bricht es aber auf. Also in dem Moment, wo man wirklich dem Seelenpfad folgt, geht es da. Also legt das Universum gleichsam seine Hand auf unser Herz und sagt so: Und jetzt will ich wissen, wer du wirklich bist. Und vor allen Dingen will ich wissen, wer du jenseits und unterhalb all dieser Masken, Rollen, Identitäten, Identifikationen bist. Wer bist du wirklich? Was ist die Essenz von dir? Was ist der Kern von dir? Und dann, wenn wir an diesem Punkt sind, dann beginnt die Reise erst wirklich spannend zu werden. Und dann ist es auch so, dass sich Dimensionen von Liebes, ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist, Liebesfähigkeit zu sagen, wirklich Dimensionen von Lieben, von Glückseligkeit und Lebendigkeit öffnen, die zumindest mir vorher nicht zugänglich waren. Weil einfach klar ist, je tiefer wir uns unseren Schatten stellen, umso weiter wird das Spektrum auch in die andere Richtung. Das heißt, die ganzheitliche Heilung, was ja auch Thema unseres heutigen Beisammenseins ist, ist eine, die uns vor allen Dingen durch die Begegnung mit unseren Schatten, die Begegnung also mit den Anteilen, die wir an uns nicht mögen, die wir vorher eben wundervoll unter irgendwelchen Rollen oder Identitäten oder Identifikationen oder auch Bezeichnungen, ja. Also wenn man irgendwo Karriere macht in so einem herkömmlichen Sinne oder eine Ausbildung macht, wie die, die ich dann auch gemacht habe zur Heilpraktikerin, dann kann man sich so nennen. Ja, dann kann man, ist man Abteilungsleiterin oder Geschäftsführerin oder Chefarzt oder was auch immer oder eben Heilpraktikerin. Aber es ist eine Rolle und es ist etwas, wohinter man sich verstecken kann. Und man kann sich da gut verstecken und auch jahrzehntelang verstecken. Aber wenn es um den Seelenpfad geht, dann gilt das nicht mehr. Und das Universum will uns daraus hervorkitzeln. Und die Forschungsarbeit, in Anführungsstrichen, die ich mache auf dem Weg als Liebes-, Lebens- und Glücksforscherin, ist diejenige, wie kann ich immer noch mehr mich meinen Schatten zuwenden und sie integrieren. Das ist das eine, wo es um das Integrieren geht. Und das andere ist, was darf ich dafür ablegen? Welche Hüllen und Rollen und Vorstellungen von mir, Konzepte von mir, wie ich sein sollte, darf ich dafür ablegen? Also es ist auf der einen Seite ein immer weiteres nackter werden, bloßer werden, purer werden, reiner werden mit dem Ablegen von all dem, was uns nicht wirklich dient und was uns auch nicht wirklich entspricht, was vielleicht Ähnlichkeit mit uns hat, das kann durchaus sein, aber was eben nicht wir sind. Und die Integration der Schatten, das bringt uns immer mehr in die Ganzheit hinein. Und das nennt man ja auch Heilung. Also je ganzer wir werden, umso heiler sind wir. Und von daher ist dieser Prozess einer, der von beiden Seiten ansetzt und der dann dazu führt, dass tatsächlich die Dimensionen unserer Lebendigkeit, unseres Liebens und unserer Glückseligkeit also ganz, ganz andere Möglichkeiten bekommen, als das vorher der Fall war. Es ist alles viel tiefer, viel weiter. Damit geht aber auch der Schmerz viel tiefer. Also je offener wir werden und je verletzlicher wir werden. Letztlich ist es ein Weg der Verletzlichkeit, den wir einschreiten. Alles, was wir so als Schild vor uns hinstellen und sagen, ich bin Heilpraktikerin, ich habe die und die Ausbildung, da bin ich Expertin, da bin ich Profi, da bin ich Anfänger, was auch immer für Etiketten wir uns ankleben, sind ja im Grunde genommen nichts anderes als Schutzschilde. Und je mehr wir diese Schutzschilde entfernen, desto tiefer kann uns Schmerz auch treffen. Und da ist was ganz Magisches daran, weil je tiefer Schmerz uns treffen kann, was wir ja eigentlich versuchen zu vermeiden, aber je tiefer er uns treffen kann, desto weiter bricht unser Herz auf und desto tiefer wird unsere Liebesfähigkeit. Das heißt, es ist eine ganz magische Reise, die wir antreten, die uns einerseits immer dünnhäutiger im Sinne von verletzlicher werden lässt, aber zugleich auch standfester, weil wir unsere Schatten kennen und in der Heilung immer mehr Friede, inneren Frieden finden, weil wir all die Aspekte, die wir vorher von uns abgelehnt oder abgeschnitten oder ausgeschlossen hatten, integriert haben. Und je mehr wir von denen integriert haben, desto weniger schnell ist es der Fall, dass uns etwas oder jemand aus dem Gleichgewicht bringen kann oder dazu bringt, dass wir in Vorwurf gehen oder in Angriff gehen oder so. Also es ist ein ganz, ganz wundervoll schöner Weg. Und für mich ist es wirklich der Weg wahren Menschseins. Denn es fühlt sich vielleicht sicher an, Mauern um unsere Herzen und um unser Sein aufzubauen. Aber letztendlich sind wir un ist der Ort innerhalb dieser Mauern unendlich einsam und kalt. Und ich kenne das gut. Von daher weiß ich, wie es sich anfühlt, in richtig dicken und hohen Mauern, hinter richtig dicken und hohen Mauern zu sein. So hat der Weg meiner Jugend und frühen Erwachsenenzeit ausgesehen. Und der Weg, der dann begann, war derjenige, diese Mauern Stück um Stück einzuschmelzen und zu Wegen zu machen. Und von daher ist es unendlich magisch.
Ja, also es ist auch sehr spannend, wie du jetzt so beschreibst, desto mehr ich zu meinem eigenen Inneren komme, ja, verletzlich vielleicht bin, aber umso stärker werde ich auch gleichzeitig. Das ist, hört sich auf der einen Seite paradox an, aber auf der anderen Seite ist es ja so, wenn ich mich selbst erkenne, dann werde ich auch die nächsten Schritte wahrnehmen können. Hängt das dann auch mit diesem sozusagen Erinnerungsbewusstsein zusammen? Weil dann gucken wir ja alles an, ja? Vergangenheit, Gegenwart.
Also tatsächlich ist es so, jeder Anteil, den wir wieder integrieren und den wir, ich nenne das in die Wahrheit zurückleben oder uns in die Wahrheit zurückleben, dass jeder Anteil natürlich Erinnerung mitbringt. Und zwar nicht nur an den Schmerz, das wird ja geheilt in dem Moment, wo wir ihn zurücklieben in die Wahrheit und mit ihm uns in die Wahrheit zurücklieben, sondern vor allen Dingen auch an unsere Wahrheit. Und das, ich vermute, das meinst du mit dem Erinnerungsfeld, Christina.
Ja, bloß, das ist ja so ein großes Feld, sag ich mal.
So ist es. Und es passiert zusätzlich natürlich noch etwas Magisches. Jeder Anteil, den wir von uns abgeschnitten haben und in den Schatten, in das Reich der Schatten verdrängt haben, braucht ständig Energie. Und zwar Energie deswegen, weil wir ja keinesfalls wollen, dass er zutage kommt, dass er sich zeigt, dass wir vielleicht wieder an den Schmerz erinnert werden, den wir schon mal hatten und damals auch nicht haben wollten. Das heißt, wir brauchen ständig Energie, um, das ist so wie wenn man einen Tischtennisball unter Wasser hält. Das geht jetzt noch mit einem Tischtennisball. Angesichts dessen, dass bei mir Tausende von solchen Anteilen zurückgekehrt sind und immer noch zurückkehren, gehe ich mal davon aus, dass Menschen, andere Menschen hier auf Erden auch vielleicht über Hunderte oder Tausende von solchen abgeschnittenen Anteilen verfügen und dass dieses unter der Wasseroberfläche halten so viel Energie kostet. Und in dem Moment, und das ist dann wirklich das Magische an diesem Erinnerungsfeld, wie du es so schön genannt hast, Christina, in dem Moment, wo ein Ball nach dem anderen nach oben kommt und nicht mehr verborgen werden muss und integriert wird, erhebt uns einerseits diese Kraft, die wir vorher unter Wasser halten mussten, und kommt natürlich mit jedem Anteil Erinnerung zurück und Energie wird frei. Und die Energie, die frei wird, die haben wir dann, weil so viel mehr innerer Friede und innere Ruhe in uns einkehren, um einfach zu lauschen. Viele Menschen verbringen ihr Leben auf eine Art wie in einem Minenfeld. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich auch ein hochexplosives Minenfeld war. Das heißt, man rettet sich von einem Drama zum nächsten, rappelt sich gerade vielleicht wieder auf und schon kommt das nächste Drama und nimmt alle Energie in Anspruch, alle.
Ja. Genau, das habe ich ja auch beobachtet.
In jeder einzelnen Zelle zu tun hat, weil unsere Erbsubstanz ist spiralförmig, wie wir alle ja wissen. Und sobald wir angespannt sind in irgendeiner Weise, spüren wir das ja auch wirklich auf Gefühlsebene, auf mentaler Ebene, auf körperlicher Ebene und auch auf seelischer Ebene. Das ist eine Anspannung wirklich in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Wenn wir so angespannt sind, dann ist auch unsere DNS ganz eng gewickelt und angespannt und dann hat sie auch nicht die Möglichkeit, wie eine Antenne zu wirken. Wenn wir in innerem Frieden sind, was die Folge davon ist, wenn wir Anteile von uns in die Wahrheit zurücklieben, dann entspannt sich unsere DNS und es werden aus diesen eng gewickelten Spiralen tatsächlich Spiralen, die sich sehr stark aufdehnen und die wie Antennen wirken. Und diese Antennen sind sozusagen die Verbindung und Verbundenheit von uns mit dem Kosmos, mit dem Leben, mit dem höheren Selbst, mit Gott, der Urquelle, dem großen Geist der Liebe, wie auch immer man es nennen möchte. Das heißt, je mehr wir in innerem Frieden sind, desto weiter dehnen sich diese DNS-Spiralen auf und wir bekommen Zugang zu Botschaften, Einladungen, Hinweisen, Impulsen, zu dem Erinnerungsfeld und auch zu dem, was man auch vielleicht synonym zu Erinnerungsfeld, die Akasha-Chronik, die Lebensbibliothek, die Bestimmung unserer Seele und all diese Dinge nennen könnte. Das heißt, es hängt so unmittelbar zusammen, unser innerer Friede und die Energie, die wir haben, in diesem inneren Frieden, uns eben nicht von Drama zu Drama einfach nur kurz ausruhen zu können in diesem inneren Frieden, um wieder Kraft zu schöpfen, um wieder ins nächste Drama hineinzuschlittern. Das ist die Wahrnehmung, wenn wir das Universum als feindselig wahrnehmen. Und das kennen wir alle, wenn viele Anteile von uns ausgeschlossen und abgespalten sind, dann empfinden wir die Welt als feindselig. Und je mehr Anteile wir integriert haben, desto freundlicher empfinden wir die Welt, desto mehr öffnen wir uns für die Welt und desto mehr natürlich auch für dieses Erinnerungsfeld. Das heißt, es hängt alles unmittelbar und ganz direkt zusammen und hat natürlich eine ganz magische Qualität. Und überall dort, wo wir in Verbindung und Verbundenheit mit uns und unserer Wahrheit sind, sind wir eben auch dann in direkter Verbindung mit dem Erinnerungsfeld und damit natürlich mit dem, was das Universum uns signalisieren möchte, wozu es uns einladen möchte. Und dann können wir erst aus dem jenseits des Dramas und jenseits der Täter-Opfer-Geschichten, die sich im Drama ja immer abspielen, betreten wir das Feld der Liebe und dort gibt es Möglichkeiten über Möglichkeiten und Medizinsamen in uns, die sich entfalten wollen und können. Und das können sie tatsächlich nur in einem Feld, das friedvoll ist. Und von daher ist es so direkter Zusammenhang. Wie schön, Erinnerungsfeld. Das ist ein ganz wundervoll schöner Name und ein ganz schönes Bild dafür. Danke dir, Christina.
Genau das habe ich ja beobachtet in vielen, vielen Jahren, dass wir wirklich von einem Drama zum anderen schlittern. Und deswegen habe ich auch diesen Kongress ins Leben gerufen, weil ich einfach dachte, wir müssen herausfinden oder den Menschen doch etwas an die Hand geben, damit sie aus diesen Situationen herauskommen. Ein friedvolles Leben, wofür du ja auch eintrittst, zu haben. Und du sprichst da auch von einem Heilungsmedizinpfad. Wie sieht denn deinerseits die Begleitung für die Menschen da aus?
Also das ist ganz individuell natürlich, weil jeder Mensch ja mit einem ganz eigenen Anliegen kommt. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, stehen auf einer Schwelle in ihrem Leben, wo sie sagen, ich weiß, da steht jetzt was an, dass ich mich zeige, dass ich mehr in meine Kraft gehe, aber irgendetwas hindert und hemmt mich daran. Das sind die meisten Menschen, die ich begleiten darf, die sozusagen auf einer Schwelle stehen vor einem Portal und eigentlich ein Schritt dran ist. Aber sie diesen Schritt aus eigener Kraft und aus welchen Gründen auch immer nicht gehen können. Die meisten Gründe, die uns daran hindern, liegen tatsächlich in einem Vermächtnis, das wir aus anderen Leben mitgebracht haben, wo wir zu Täterinnen und Tätern geworden sind. Und die Erfahrung dort, diese menschliche Erfahrung, die unsere Seele gewählt hat, noch nicht zu einer guten Vollendung gebracht haben. Und das ist vielleicht jetzt was ganz, ganz Wichtiges, weil wir ja, solange wir in einem Drama feststecken, und wie gesagt, ich weiß gut, wie sich das anfühlt. Ich bin Profi in Minen, die in mir gezündet wurden und gezündet werden konnten. Solange wir da drin stecken, haben wir das Gefühl, es geht um Leben und Tod und es fühlt sich existenziell an und deswegen muss man sich dann ja auch entweder totstellen, wegrennen davor oder zuschlagen. Also diese archaischen Reaktionsmuster, die uns dann ja auch wirklich nur ausschließlich zur Verfügung stehen. Da haben wir keine geistigen Möglichkeiten, irgendeine andere Entscheidung über eine andere Antwort und eine dienende Antwort zu treffen. Und dieses Vermächtnis, was wir aus anderen Leben mitbringen, ist eines, wofür wir natürlich, oder ich muss vielleicht noch woanders anfangen, dort, wo unsere Seele sich entscheidet, bestimmte menschliche Erfahrungen in einem Leben mit anderen Menschen oder Orten, Situationen, wie auch immer zu machen. Dort blickt unsere Seele immer nur darauf mit der Frage, wird diese Situation oder diese Erfahrung dazu beitragen können, mich in meinem Lieben, in meiner Vergebungsfähigkeit und Mitgefühlsfähigkeit zu vertiefen. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass natürlich ganz besonders umfangreiche Täter, Erfahrungen ganz besonders großes Potenzial in sich tragen, unsere Vergebungsfähigkeit, Mitgefühlsfähigkeit und Liebesfähigkeit zu vertiefen. Ja, also wer schon mal irgendetwas gemacht hat, ob bewusst oder unbewusst, wofür sie oder er sich vergeben dürfte, ich denke, wir sprechen hier im Sinne der Bibel und im Sinne von Jesus, wenn wir sagen, wer von uns könnte den ersten Stein werfen? Wir alle kennen das. Und dann können wir uns natürlich vorstellen, je größer die Tätererfahrung ist, umso umfangreicher ist die große Chance und Möglichkeit, mit Blick unserer Seele wohlgemerkt, uns in der Selbstvergebung, in der Vergebung für die Umstände, alle, die daran beteiligt waren, unsere Mitgefühlsvergebung, Fähigkeit für uns und diese Situation und das Erschaffen dieser Situation und das Durchleben dieser Situation oder eben auch Nicht-Überleben dieser Situation, zu vertiefen und damit auch unsere Liebesfähigkeit zu vertiefen. Das heißt, auf Seelenebene findet unsere Seele diese Erfahrungen unbeschreiblich grandios, weil sie uns diese Möglichkeit grundsätzlich schenken. Für die meisten von uns gilt wahrscheinlich, wir haben eine solche Erfahrung gewählt und dann haben wir sie auf Erden durchlebt und dann war alles andere da als Vergebung und Mitgefühl und Vertiefung unserer Liebesfähigkeit und dann bleibt diese Erfahrung sozusagen unvollendet. Denn vollendet ist eine Erfahrung nur dann, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, wo am Ende alles gut ist. Oder ja, der Oscar Wilde hat ja das auch so wundervoll schön gesagt, hat gesagt, am Ende ist alles gut. Solange es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und in dieser Vollendung begleite ich dann meistens die Menschen. Das heißt, ich schaue dorthin, wo es Wurzelerfahrungen gibt für die Sabotage und die Hemmnisse im heutigen Leben. Und dann begleite ich darin, dass diese Erfahrungen zu einem guten Ende, zu einer guten Vollendung für die Menschen, die ich begleite und diejenigen, die an der Erfahrung beteiligt waren, bringe. Und dann ist sozusagen die Erfahrung vollendet, dann ist der Weg frei und dann kann man einfach diesen Schritt tun und das Hemmnis, das vorher da war, die unbewussten Schuld- oder Schamgefühle oder die Furcht, entdeckt zu werden, die Furcht, das war bei mir eine ganz große Furcht übrigens, an einer Schwelle in meinem Leben, wo es darum ging, stärker in die Öffentlichkeit zu treten, als mit meiner Praxis vor Ort, die ich 11 Jahre lang hatte, da kamen wirklich immense Ängste auf, wenn mich jemand erkennt und mich auf offener Straße lyncht, weil er mich wiedererkennt aus einem anderen Leben, ja, also solche Dinge, die auch ganz irrational erscheinen mögen, die aber durchaus für den Menschen eine ganz große Bewandtnis haben, weil sie ja auf etwas sich beziehen, was irgendwann mal tatsächlich lebensbedrohlich war oder hätte sein können. Und an diesen Schritten und an diesen Schwellen, das sind diejenigen, wo ich Menschen ganz, ganz intensiv und von Herzen gerne begleite, weil der Seelenpfad bringt diese Themen hoch, diese großen Ängste, weil der Seelenpfad sowohl die größte Erfüllung uns schenkt, als auch die größten Ängste natürlich auf den Plan ruft. Und was da natürlich noch mit hineinspielt, ist auch einfach möglicherweise Verstrickungen, die es aus anderen Leben auch noch gibt. Also sei es, dass noch Schwarzmagien wirken, Gelübde, Eide, Schwüre, nie mehr werde ich oder immer werde ich und all diese Dinge. Und dann fragen wir uns, warum wir in diesem Leben an dieser Stelle immer wieder wie gegen eine Glaswand laufen und nicht weiterkommen. Und dann ist es meistens sehr, sehr hilfreich, wenn jemand anders draufschaut, weil der kann ganz unvoreingenommen draufschauen und hat eben diese Gefühle. Dadurch, dass ich alle Abgründe menschlicher Erfahrungen kenne, aus eigener Erfahrung in diesem und anderen Leben, kann ich mit ganz viel Mitgefühl darauf blicken und mit ganz viel Liebe und Verständnis darauf blicken und ohne Vorwurf oder vielleicht auch Furcht. Ja, also wenn irgendwas, sagen wir mal, Schwarzmagisches wirkt oder was auch immer. Ich vergleiche das gerne mit einer Harfe. Ein Mensch, der andere auf ihrem Weg begleitet, ganz gleichgültig, ob sich dieser Mensch Medizinmann, Kräuterfrau, Schamane, wie auch immer nennt, braucht auf eine Art eine Harfe, die viele Töne und Modulationen hervorbringt. Und überall dort, wo jemand, der andere Menschen begleitet, alle Saiten auf einer Harfe einerseits aufgezogen hat und diese Saiten dann auch noch richtig gestimmt hat. Und richtig gestimmt heißt, dass ich in mir als Wegbegleiterin oder eben wer auch immer als Wegbegleiter, das können ja auch Lehrkräfte sein, ja, du kennst es ja von dir selbst gut, wenn du mit Menschen arbeitest, ob das junge Menschen sind oder erwachsene Menschen sind, jeder Mensch, dem wir begegnen, berührt ja etwas in uns. Und je mehr Themen wir geheilt haben, umso harmonischer gestimmt ist diese Harfe und umso mehr können wir mit Verständnis antworten und mit Mitgefühl antworten und mit Händereichen antworten, anstatt irgendjemanden wegen irgendetwas abzulehnen, weil wir es in uns noch ablehnen.
Und dann können wir die Harfe auch zum Schwingen bringen, ja?
Exakt, ganz genau, ganz genau.
Wunderbar, dieses Bild, was du eben gebracht hattest. Und das, was du eben alles so beschrieben hattest, das können wir dann als Tiefenheilung bezeichnen. Ist das
Exakt, das ist dann Heilung wirklich in der Tiefe, weil da geht es um Seelenebenen, die uns ja im Normalfall noch nicht bewusst sind. Noch sind wir ja in einem großen Fluss des Vergessenhabens, wenn wir von einem Leben in das andere hineingehen. Manchmal gibt es so Déjà-vu-Erfahrungen, dass wir sagen, oh, könnte sein, dass ich sowas Ähnliches schon mal erlebt habe, oder wir kommen an einen Ort und empfinden ihn als vertraut, oder wir begegnen einem Menschen und haben das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Aber die tatsächliche Erinnerung, oh, wir beide kennen uns, kannst du dich erinnern, damals haben wir oder sowas, ja, also so dieses, was ist wirklich die Wurzel dessen, was wir hier als Erinnerung wahrnehmen? Das braucht es einfach dafür. Und von daher ist das total schön, wenn einfach diese Möglichkeit gegeben ist, die Grenzen des bisherigen Lebens und der bewussten Erinnerung überschreiten zu können. Und dann landen wir wirklich in den Tiefen unserer Seele, dort, wo wir ja durch alle Leben hindurch immer dieselben sind. Wir wechseln ja nur das Gewand. Also sprich den Körper, das Geschlecht damit auch, die Rasse damit auch oder die Hautfarbe und den Kontinent und die Tradition, in der wir groß werden. Aber diejenigen, die wir im Kern sind, sind wir immer und durch alle Leben hindurch.
Ja, und wenn jetzt praktisch vom Ursprung aus die Heilung geschieht, also in der Tiefe, dann können sich auch körperliche Beschwerden auflösen oder wie funktioniert das dann?
Dann können sich selbstverständlich auch körperliche Beschwerden auflösen. Also der Körper ist ja die Ebene von uns, die am dichtesten ist von der Energie her. Und alles, auch jede Form von Körpersymptomatik, reagiert auf etwas, was wir in uns tragen. Das heißt, ganz platt ausgedrückt, wenn wir in uns einen Ort haben, an dem wir nicht in unserer Kraft sind und uns begegnet ein Auslöser von außen, sagen wir mal ein Gift, in welcher Form auch immer, dann kann es in uns an dieser Stelle eindringen und kann dazu führen, dass in unserem Körper Vergiftungserscheinungen auf welcher Ebene und in welcher Art und Weise und mit welchen Symptomen auch immer auftreten. Die Ursache ist aber tatsächlich, dass es ein inneres Einverständnis gibt, dass dieses Gift überhaupt uns erreichen und etwas mit uns machen kann. Und das liegt immer auf Seelenebene. Und von daher ist alles, was wir auf Körperebene erleben, und das ist auch was ganz wundervoll Schönes, unser Körper ist so ein liebender, zutiefst liebender Gefährte, eine solch zutiefst liebende Gefährtin. Unser Körper spricht wirklich aus Liebe zu uns und trägt auch vieles für uns, nämlich vor allen Dingen dort auch, wo die Gefühle so stark und groß wären, dass wir in dem Moment, in dieser Phase unseres Lebens vielleicht gar nicht fähig wären, diese Gefühle fühlen zu können oder sie auch nicht fühlen wollen. Und dann bringt es auch oft der Körper über Symptome zum Ausdruck. Das heißt, alles, was wir auf der feststofflichen Ebene erfahren, ist immer Ausdruck. Übrigens auch unser Aussehen und unsere Konstitution und ist immer Ausdruck unserer Seele. Und deswegen ja auch so individuell wie unser Fingerabdruck oder die Iris unserer Augen oder eben auch unsere DNS vollkommen einzigartig. Gibt es nicht ein zweites Mal in dieser Weise. Und hat damit natürlich auch mit dem einzigartigen Pfad, den einzigartigen Erfahrungen und auch den einzigartigen Öffnungen oder Barrieren, die wir aufgebaut haben auf seelischer Ebene, zu tun, was sich auf körperlicher Ebene zeigt. Und von daher ist der Ort, wo auch körperliches Geschehen in Form von Symptomen oder Ereignissen bis hin zum Tod und dem Einverstandensein damit, an einem bestimmten Punkt sich zu verabschieden, wird auf Seelenebene entschieden. Und da kommt jetzt vielleicht auch was ganz, ganz Wichtiges, weil letztlich der Tod geschieht immer nur im Einverstandensein, wie jede Krankheit und jedes Symptom vor dem Tod ja auch oder zwischen unserer Ankunft auf Erden und unserem Abschied wieder. Und ganz wichtig, wir haben aber so ungefähr, je nachdem wie lange wir leben, 2 bis 3 Mal im Leben bekommen wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, zu gehen oder zu bleiben. Und an jeder dieser Passagen, durch die wir da gehen, sind dann wie Initiationen, das sind oft Stationen, wo wir im Nachhinein uns vielleicht gar nicht bewusst sind, dass wir an der Stelle auch hätten entscheiden können zu gehen. Aber wenn wir bleiben, dann beginnt an diesen Stationen immer eine neue Lebensphase, ein neuer Band, den wir eröffnen auf eine Art und Weise, eine neue Ausrichtung, eine neue Tiefe, vielleicht auch sich im Außen ausdrücken durch eine neue berufliche Orientierung, eine neue innere Ausrichtung, dass uns plötzlich Themen anziehen rufen, mit denen wir uns vorher überhaupt nicht befasst haben. Und das ist ganz oft in Einklang mit dem Lebensjahr 7, ist aber nicht auf jeden Fall so. Also das ist kein festgeschriebenes Gesetz. Es kann natürlich auch jenseits der Lebensjahr 7 Übergänge stattfinden. Aber 2 bis 3 Mal in einem langen Leben haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, zu gehen oder zu bleiben. Und das ist sicherlich auch magisch, weil wir da erkennen können, was für eine unglaublich große Kraft wir auf geistiger Ebene haben und dass alles von dieser Kraft wirklich genährt wird und zulässt, dass wir genährt sind oder auch nicht. Und das kennen wir in Erschöpfungssituationen, die man ja auch zum Teil wirklich mit dem Begriff oder dem Bild des Ausgebranntseins in Verbindung bringt. Wenn wir noch nicht mal mehr die Energie haben, uns überhaupt uns zuzuwenden oder dem Leben zuzuwenden, dann spüren wir, dass das eine Situation ist, oder wenn wir depressiv sind, dass das eine Situation ist, die uns jegliche Form von Lebendigkeit, Glücksempfinden, Zugewandtheit zum Leben und damit auch Liebesfähigkeit vollständig verloren geht. Das heißt, wenn unser Geist sich verschließt dem Leben, dann ist es auch nicht mehr möglich. Dann können wir zwar existieren, vielleicht sogar noch 10 oder 20 oder 30 Jahre, aber es ist kein lebendiges Leben mehr.
Also manches von dem habe ich ja wirklich noch nie gehört, gerade mit dem Tod, dass der Mensch selber entscheidet. Ich habe mich nur mal gewundert, das werfe ich jetzt mal so ein, dass im Bekanntenkreis eines Tages die Frau hochging, weil ihr Mann nicht zum Frühstück kam. Und sie dachte, na, nun müsste er ja bald fertig sein mit dem Anziehen und so weiter. Und dann lag er ganz friedlich im Bett und war tot. Gut, auch wenn er schon alt war, aber es gab vorher keine Anzeichen dafür. Ja, und da habe ich für mich immer gedacht, als ich das hörte, kann es doch sein, dass ein Mensch, wie du das eben beschrieben hattest, selber entscheidet, jetzt ist der Zeitpunkt, ja.
Tatsächlich ist es so, also unser
Ganz
Innen ist,
spannende Sache, ja.
entschuldigt bitte, ja.
Ja.
Du hattest noch was gesagt, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Nein, ich habe eben nur gesagt, ja. Ja.
Also tatsächlich unsere indigenen Geschwister, die beherrschen das noch. Die verabschieden sich von ihrem Stamm, ihrer Sippe, ihrer Familie, gehen in den Wald an einen einsamen Ort und legen sich dorthin, um zu sterben. Ganz in Einklang und im Schoß des Schöpfers, der Schöpferin, des Göttlichen. Wir alle haben diese Kraft und wir kennen diese Kraft auch. Wenn wir uns in eine Depression nur tief genug hineinversenken, dann wissen wir, dass wir diese Kraft haben. Wir müssen nur wieder lernen, sie zu reaktivieren. Und du hattest was Schönes gesagt. Ich hatte das ein paar Mal im Laufe meiner Praxistätigkeit, dass Menschen zu mir kamen und mir von dem plötzlichen Tod ihres Partners, ihrer Partnerin erzählt haben, der also nicht durch Krankheit vorhersehbar war. Und dann habe ich jedes Mal die Frage gestellt, oder durch Unfall auch zum Beispiel plötzlich eingetreten ist, wenn du an die letzten 5 bis 6 Wochen denkst oder an die letzten 1 bis 2 Monate mit deinem Partner, deiner Partnerin denkst, dann bin ich mir sicher, gab es Zeichen, dass sie oder er plötzlich davon gesprochen hat, wie das vielleicht irgendwann mal ist, wenn ich nicht mehr bin. Und bei allen gab es einen Moment, wo sie gesagt haben, ich erinnere mich tatsächlich, den Augenblick gab es. Das heißt, wir spüren es auch, wenn sich der Tod an unsere Seite stellt, weil er uns eben tatsächlich die Möglichkeit gibt, unser Leben in guter Weise zu vollenden, den Menschen, die uns wichtig sind, nochmal zu sagen, wie sehr wir sie lieben, wie sehr wir ihnen danken wollen, dass sie Teil unseres Lebenspfades und Weges waren, dass wir noch die Möglichkeit haben, zu vergeben, uns und anderen, vielleicht auch noch die letzten Dinge zu regeln, in welcher Form auch immer. Der Tod macht sich bemerkbar und weil wir eben so wenig lauschen, weil wir so viel abgelenkt sind, bekommen wir es oft nicht mit. Aber wenn wir uns zurückerinnern, wenn wir sowas erlebt haben, ich bin mir auch sicher, die Bekannte von dir, die das mit ihrem Mann so erlebt hat, hat in den Wochen vorher ganz bestimmt hin und wieder von ihm eine Sache zu hören bekommen, die er vorher vielleicht so nicht gesagt hat, weil der Tod sofort mit Tiefe in unser Leben kommt und mit der Einladung, Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und wenn es nur ein Ich liebe dich war, was er gesagt hat, was er vielleicht vorher nie gesagt hat oder nur in sehr, sehr seltenen oder außergewöhnlichen Situationen. Es ist was ganz, ganz Magisches. Eben weil wir am Ende unseres Lebens, wenn es auf die Vollendung zugeht, weil unsere Seele sich fragt, habe ich die Liebe, die ich verkörpern und sein und leben und auskosten wollte, habe ich das getan. Und deswegen bereuen auch die meisten Menschen auf dem Sterbebett so inniglich, dass sie die Liebe nicht zum Ausdruck gebracht haben. Und wenn der Tod kommt, dann immer mit der Einladung, die Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das ist dann die Bewusstwerdung der Endlichkeit unseres Weges hier auf Erden und auch unseres gemeinsamen Weges mit anderen. Selbst wenn wir sie in anderen Leben wieder treffen und mit ihnen vielleicht wieder wundervoll Schönes verwirklichen dürfen, wir werden uns nicht mehr als die begegnen, die wir uns in diesem Leben begegnet sind. Und deswegen ist der Tod immer ein Fenster von ganz großer Liebe und Zärtlichkeit.
Ja, das hast du sehr gut gesagt. Und wenn insgesamt in unserem Leben die Tiefenheilung geschehen ist oder wir daran arbeiten, erst dann, so wie ich dich verstanden habe, ist Neuorientierung überhaupt möglich.
Ich würde das nicht so absolut sagen, weil das würde jetzt ganz bestimmt irgendwie, also wenn ich das gehört hätte vor 30, 40 Jahren, dann wäre ich verzweifelt gewesen, glaube ich. Weil das ist so wie, oh mein Gott, da brauche ich jetzt jemanden, der mich begleitet. Oder so. Oder jemanden, der diese Dinge sehen kann. Und das brauchen wir glücklicherweise nicht. Das Einzige, was wir brauchen, ist die ernstzunehmende Absicht. Das heißt, wenn sich in unserem Leben eine Situation zeigt, die uns triggert in irgendeiner Weise, also sprich, die uns entweder taub und stumm und starr werden lässt, also gefühllos werden lässt, oder dazu beiträgt, dass wir wegrennen, uns einigeln oder aber zuschlagen und angreifen, auf welche Form auch immer. Also diese archaischen Reaktionsmuster, immer wenn so eine Reaktion in unserem Leben sich zeigt, also wenn Drama kommt. Und wir im Drama uns befinden, dann ist der Moment da, wo ein Anteil von uns in die Wahrheit zurückgeliebt werden möchte, wo er nicht ein weiteres Mal ausgeschlossen werden möchte, wo wir nicht ein weiteres Mal sagen, verdammt nochmal, mit dir will ich nichts zu tun haben, verschwinde so schnell es auch nur irgend geht und hoffen, dass Gras über die Sache wächst, sondern dass wir uns dann hinsetzen und sagen, diesen Anteil gleichsam auf den Schoß nehmen und sagen, oh, lass mal hören. Was ist es, was dich bedrückt? Was ist es, was dir Schmerz und Kummer und Not bereitet? Ich höre dir zu. Ich lausche dir. So wie wir es uns von einer idealen Großmutter vorstellen, zu der wir in die Küche rennen dürfen, wenn wir Kummer haben, also jetzt kindlich gesehen, und sie sagt, ach, setz dich her, nimmt uns auf den Schoß und hört uns zu. Und wir dürfen weinen und schreien und schimpfen und brüllen und auch ganz starr sein. Und sie ist einfach da. Sie hat keine Lösung parat. Sie hat auch keinen guten Ratschlag. Sie ist einfach da. Sie hat ein offenes Herz und lauscht uns. Und wenn wir dann aufgehört haben zu weinen, zu schreien oder wieder aufgetaut sind aus unserer Taubheit und dem Einigeln und dem schrecklichen Gefühl von falsch zu sein oder nicht gewünscht zu sein, in einer feindseligen Welt abgelehnt zu werden, wenn wir daraus wieder aufgetaut sind oder eben einfach Friede eingekehrt ist und Ruhe eingekehrt ist, wir wieder ganz still atmen können, dann ist Tiefenheilung geschehen. Und dann ist dieser Anteil, den können wir dann wirklich uns vorstellen, dass wir ihn an so unser Herz nehmen und er dann hineinschmilzt in uns und dann ist er wieder Teil von uns. Und dann ist einer dieser Tischtennisbälle zurückgekehrt und es ist Tiefenheilung geschehen. Ich habe da ein aus eigener Erfahrung heraus in vielen dramatisch sich anfühlenden Situationen habe ich ein Heilungswerkzeug entwickelt, auch für mega Liebeskummer, also für alles, was wirklich weh tut. Und das Heilungswerkzeug heißt, ich liebe mich in meine Wahrheit zurück. Das werde ich mit dir teilen, Christina, so dass du es einfach unter unserem Video auch
Ja.
verlinken kannst. Und jede und jeder, der und die jetzt hier mit uns im Kreis ist, ist eingeladen, wann immer eine solche Situation eintritt. Bei manchen ist es ja öfter, bei anderen seltener, bei manchen riesengroßes Drama, bei anderen viele kleine Dramen. Ganz egal, es ist für all diese Situationen geeignet. Und wenn es dann vielleicht irgendwann einen riesengroßen Schritt in deinem Leben gibt, wo du sagst, ich weiß, es gibt jenseits von meiner jetzigen Version eine Vision, die sich da verwirklichen möchte von mir. Ich bin jetzt dabei, meine Praxis zu eröffnen. Ich bin dabei, nach draußen zu gehen. Und irgendwas hält mich zurück. Ich habe so eine gnadenlose Angst davor, mich zu zeigen in der Öffentlichkeit. Dann kann man jemanden bitten, Wegbegleitung zu machen an der Stelle. Und ansonsten geschieht die Tiefenheilung daheim auf dem Sofa. Das ist wundervoll schön.
Bekommst du auch manchmal Feedback von Menschen nach Jahren noch, wie sich bei ihnen tiefgreifend etwas in ihrem Leben verändert hat?
Ja, ganz oft sogar. Und das ist auch wirklich gnadenvoll für mich. Also das ist was ganz, ganz wundervoll Schönes. Wenn ich Menschen begleiten darf, ganz gleichgültig, ob mit meinen Büchern zum Beispiel oder meinem Kartenset oder mit in der Einzelbegleitung oder mit Seminaren. Für die meisten ist danach das Leben vollkommen anders als vorher und in einer Weise, die deutlich lebendiger ist als vorher und freudvoller. Und das ist für mich natürlich das allergrößte Geschenk, wenn ich sehen kann, dass der Pfad, den ich gegangen bin, und der Preis, den es mich gekostet hat, dass dieser Pfad, dass ich anderen Menschen die Hand reichen kann, sie diese Hand im besten Falle nehmen, wir gemeinsam eine Brücke über irgendeinen Abgrund errichten können und dieser Mensch dann diese Brücke überschreitet und neue Felder von sich, Erinnerungsfelder für sich erschließt und Lebensfelder. Das ist, ja, das ist das größte Geschenk, das allergrößte Geschenk.
Ist dann wohltuend für beide Seiten, ja, wenn man so etwas hört.
Ja, es ist einfach so, weißt du, in meinem Buch, da gibt es eine Protagonistin, das ist die Anja. Und die tauscht sich an einer bestimmten Stelle im Buch mit ihrer Herzensschwester Mariam auf. Und während sie spricht und den Redegegenstand in Händen hält und die Mariam ihr ganz aufmerksam lauscht, wird der Anja bewusst, dass sie sagt, also hier in diesem Seminar, in dem ich mich hier befinde, das ist ein Urmuttercamp, in diesem Buch, in diesem Urmuttercamp, gewinne ich so viele Einsichten über mich und Erkenntnisse über mich und kann so viel heilen, was meinen Weg anbelangt, dass mir bewusst wird, was es für ein Geschenk ist, dass die Menschen, die mich hier begleiten, ihren Weg gegangen sind, so dass ich ihnen jetzt begegnen konnte, sie in mir diesen Funken entzünden können und ich meinen Pfad gehen kann. Und dann sinniert sie weiter und sagt, und das Faszinierende ist, dass mir jetzt mit einem Mal bewusst wird, was es für einen Unterschied macht, ob ich meinen Seelenpfad beschreite oder nicht. Weil vielleicht gibt es ja Hunderte, vielleicht sogar Tausende, vielleicht auch nur 5 Seelen, nur in Anführungsstrichen, weil das die Seele rechnet nie in Quantitäten, die rechnet immer in Qualität. Aber diese Menschen mit diesen Seelen gibt es vielleicht eine Vereinbarung. Und wenn ich meinen Seelenpfad nicht beschreite, meinen Medizinpfad nicht beschreite, kann es sein, dass ich den Auftrag, den ich hätte, nicht erfüllen kann und sie damit das, wofür wir uns verabredet haben, nicht stattfinden kann und sich nicht erfüllen kann. Das heißt, ihr wird eine Dimension bewusst, die uns ja im Normalfall überhaupt nicht bewusst ist. Wir gehen davon aus, naja gut, wenn jemand seinen Seelenpfad geht, dann ist es dessen persönliche Erfüllung und Punkt, ist ja schön für diesen Menschen. Aber dass es eine solche riesengroße, möglicherweise weltverändernde Auswirkung hat. Ja, wenn wir uns vorstellen, und wir brauchen dann nur an Menschen zu denken, die wirklich eine weltverändernde, einen weltverändernden Lebenspfad gegangen sind. Ob das Mozart ist, dessen Musik heute noch Milliarden von Menschen über die Zeit, seit er gelebt hat, Heilung schenkt und Zuversicht schenkt, Hoffnung schenkt und sie in der Liebe vertieft, ob das Gandhi ist oder wer auch immer. Ja, wir wissen nie, welche Medizinsamen in anderen Wesen auf unser Licht warten, wie auf die Sonne, damit ihre Medizinsamen sich öffnen können. Und von daher, das ist das Magische am Medizin- und Seelenpfad. Wir wissen auch nicht, welche Samen sich in uns öffnen wollen. Es ist ja nicht so, dass wir zur Welt kommen, sobald wir anfangen zu sprechen, sagen, okay, für mich ist vorgesehen, Klavier zu spielen, Sinfonien zu komponieren und mit dieser Musik, die ich da in die Welt bringe, die Menschheit zu heilen und zu erinnern an ihre Wahrheit. So ist es ja nicht, sondern wir beschreiten den Medizinpfad Schritt für Schritt und erst rückblickend können wir dann sehen, oh, da gab es Medizinsamen in mir, von denen wusste ich am Anfang meines Lebens überhaupt nicht, von denen wusste ich vielleicht vor 5 Tagen noch nicht einmal. Und das ist das Magische, dass wir alle, und deswegen heißt es auch Medizinpfad, wir sind Medizin für uns auf diesem Pfad, aber eben auch wirklich Medizin für die Welt. Und deswegen ist das etwas Individuelles wie auch Kollektives und etwas ganz Bescheidenes, aber zugleich auch etwas ganz Großes und Erhebendes.
Ja, es ist überwältigend. Wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, sei es in Gruppen oder alleine, gibt es dann nach dieser, ich sage jetzt mal Ausbildung oder nach diesem Finden seiner eigenen Schattenanteile, gibt es dann später nochmal weitere Treffen, dass diese Menschen dann nicht alleine bleiben? Oder wie ist das organisiert bei dir?
Also die ganz wichtige Qualität in meiner Begleitung, ganz gleichgültig auf welcher Ebene, ob im Seminar oder in Einzelbegleitung, ist immer die Eigenverantwortung. Wenn wir auf neue Erde schauen, in die wir uns ja jetzt gerade mit großen Schritten hineinbewegen, dann zählt dort nur eines und das ist Eigenverantwortung. Ich bin verantwortlich für mein Befinden, ob das Unwohlbefinden ist, für das ich verantwortlich bin, da ist niemand sonst verantwortlich, weil wenn ich mir meinen Fuß an der Schwelle anschlage, um das jetzt nur als Beispiel zu nennen, dann hat die Schwelle nicht Schuld, sondern ich habe einerseits hatte nicht die Achtsamkeit, sie zu betrachten und zu beachten und zum Zweiten habe ich auch die Möglichkeit, in Friede damit zu sein, mir den Fuß anzuschlagen oder mich darüber aufzuregen. Und genauso ist es natürlich mit anderen Menschen, die uns begegnen oder Situationen, in denen wir uns befinden. Ein ganz wichtiger Schritt und ganz wichtige Komponente, eine der wichtigsten Komponenten in meiner Begleitung, ist die Eigenverantwortung. Wenn ich Menschen in Seminaren begleiten darf, gibt es immer danach einen Kreis derer, die an diesem Seminar teilgenommen haben. Und das ist eine unbeschreiblich große Freude, weil das erfordert natürlich auch Eigenverantwortung aller, sich da aktiv zu beteiligen. Im Universum, in unserem Universum wirkt ja immer das Gesetz der Resonanz, der Ursache und der Wirkung. Das heißt, je mehr ich mich irgendwo einbringe, ob in meinem Leben oder in einen Kreis, desto mehr wird auch mir zuteil. Direkte Resonanz der Eigenverantwortung. Je mehr ich Liebe irgendwo hineingebe, desto mehr bin ich genährt mit Liebe. Und zwar nicht unbedingt, weil sie irgendwo von außen zu mir zurückfließt, sondern weil sie ja direkt mir zufließt, wenn ich in Liebe bin. Und von daher ist diese Eigenverantwortung ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ich kann niemanden begleiten, der nicht in Eigenverantwortung ist. Ich weigere mich auch, jemanden zu begleiten. Tatsächlich lehne ich auch Menschen ab, die sich erwarten, also die sozusagen in der Opferhaltung zu mir kommen und erwarten, dass ich sie aus ihrem Sumpf ziehe. Das geht nicht. Ja. Weil das würde die Täter-Opfer-Retter-Dynamik vertiefen und aus der wollen wir ja herauskommen. Wenn ich jemanden retten würde, dann würde das einerseits bedeuten, dass ich diese Menschen von mir abhängig machen müsste, was tatsächlich im therapeutischen Bereich ein großer Schatten im therapeutischen Bereich ist, dass ganz viele das auch tatsächlich wünschen, dass dann die Menschen, die sie begleiten, von ihnen und ihrer Hilfeleistung abhängig werden und das sind, kann ja auch durchaus ein regelmäßiges Einkommen generieren, aber das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist, ich reiche dir die Hand, ich zeige dir, wie du die Brücke bauen kannst. Ich zeige dir auch noch den ersten Schritt über die Brücke und dann überschreitest du die Brücke und das Land, was dahinter kommt, ist ohnehin deines. Und auch die Entscheidung, über diese Brücke zu gehen, ist deine. Das heißt, es ist Eigenverantwortung. Und das ist, also meine Begleitung ist die, dass ich Menschen zeige, dass sie Adler sein können, dass sie diese Schwingen ausbreiten und dann ihren Flug fliegen. Und macht die Kraft aus.
Ja, gehen muss jeder selbst, ja. Wir
So
sind
ist es.
nur Handlanger, ja. Und wenn ich mal aus dem Handwerk das so hineinbringen darf, ja.
Genau.
Ja, wie können nun die Teilnehmer mit dir in Kontakt treten, wenn sie einen Weg der ganzheitlichen Heilung gehen wollen?
Also ich würde sagen, es gibt ganz viele verschiedene Wege. Der einfachste Weg ist, auf meine Webseite zu gehen. Da gibt es unbeschreiblich viele Heilungswerkzeuge, Artikel, Veröffentlichungen, Möglichkeiten einzutauchen. Also ich glaube, auf meiner Webseite kann man sich Monate aufhalten, ohne nochmal derselben Sache zu begegnen und für sich einfach ganz viel finden. Das ist auch Thema Eigenverantwortung. Ich stelle ganz viel kostenfrei zur Verfügung. Alles auf meiner Webseite ist kostenfrei, also da gibt es auch keine, du musst erst 5 € bezahlen, bevor du es bekommst. Und da kann man alles, alles, alles finden. Also wer für sich in Tiefenheilung eintauchen möchte, findet da unbeschreiblich viel, weil ich einfach wirklich bei den großen Dingen, wenn dann, begleite. Und das macht mir auch die meiste Freude. Also dort, wo, so wie die Seele, wenn die Seele sagt, ich wünsche mir, dass du eine ganz tiefe menschliche Erfahrung machst, wirklich die Abgründe erfährst, um dann danach zu erfahren, wie es ist, dich so tief auch im Lieben zu vertiefen. Das sind die Gebiete, mit denen man dann mit mir persönlich eintauchen kann. Da gibt es natürlich meine Bücher, mein Kartenset. Das Buch ist ein unbeschreibliches Medizinbuch, das heißt, es führt einen auf eine ganz, ganz tiefe Selbst, Bewusstwerdung, Selbstheilungs-, Erinnerungsreise. Ganz, ganz fantastisches Medizinbuch, das ich wirklich allertiefstens empfehlen kann, um einen ganz neuen Blick auf sich selbst zu gewinnen und wirklich in das tiefe Erinnerungsfeld für sich selbst und den eigenen Medizinpfad einzutauchen. Und dann natürlich die Seminare, die ich anbiete. Also es gibt alle Kategorien und für, ich denke, für jeden und jede, die sich wirklich für Tiefenheilung interessiert, ist alles dabei, was dieser Mensch braucht an der Stelle, wo er oder sie sich gerade befindet.
Ja, ich werde das auf jeden Fall unter dem Video alles verlinken, so dass jeder sich zurechtfinden kann und auch weiter an diesem Thema arbeiten kann. Katharina, was möchtest du jetzt zusammenfassend den Teilnehmern des Kongresses auf den Weg geben?
Also was mir ganz, ganz wichtig ist, ist nochmal eine Erinnerung an die Dimension, was es bedeutet, wenn ein Mensch seinen Seelenpfad beschreitet, welche Dimension das hat. Und zwar möchte ich da auf die Arbeit von dem David Hawkins verweisen. Von ihm habe ich auch eine Tabelle seiner Bewusstseinsstufen auf meiner Webseite, die kann man dort finden, direkt auf der Startseite, wenn man weiter nach unten scrollt. Und die Arbeit von David Hawkins ganz kurz zusammengefasst bedeutet, ein Mensch, der in der Schwingung von Liebe sich befindet, also im Feld der Liebe, in dem Erinnerungsfeld, wie du so schön genannt hast, Christina, gleicht die Schwingung von 200.000 Menschen aus, die sich im Feld der Angst, der Anspannung, der Furcht, der Scham oder der Schuld befinden. Und diese Dimension ist so unendlich groß. Wenn wir das verstanden haben, dann glaube ich, ist der Anreiz in die Eigenverantwortung für unser Wohlbefinden und das Beschreiten unseres wahren Pfades zu gehen unglaublich groß, weil wir erkennen, dass wir keine Berühmtheit werden müssen, um die Welt zu verändern in guter Weise, weil wir alle auf unserem Sofa und da, wo wir jetzt gerade sind, wenn wir uns wohlfühlen und für unser Wohlbefinden sorgen, da gibt es übrigens auf meiner Webseite ganz, ganz viele Werkzeuge, Ach, ich teile sie einfach mit dir, Christina, als Link unten dann auch unter
Genau.
dem Video, wie man täglich sein Wohlbefinden so nähren kann, dass man in dieser Schwingung ist, um die Schwingung von 200.000 Menschen auszugleichen, die sich schuldig fühlen, schämen oder Angst haben. Und diese Dimension ist so groß, dass ich einfach hoffe, dass sie uns alle wirklich im Herzen erreicht und uns deutlich macht, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwo draußen Namen erwerben müssen, um dann die Welt zu verändern, sondern dass wir es genau da, wo wir jetzt sind, mit dem, was jetzt in uns ist und um uns ist, die Weltveränderinnen und Weltveränderer sein können. Danke, danke von ganzem Herzen. Ach, wie schön. Das ist wundervoll.
Danke, Katharina. Ich danke dir für die herzerwärmenden Antworten mit der Aussicht, dass Heilung auf allen Ebenen möglich ist.
So
Starten
ist
wir den
es.
Anfang, egal was uns im Leben bewegt. Herzlichen Dank, Katharina. Ich danke auch allen Teilnehmern für das Zuhören. Seid gesegnet. Danke.
Von Herzen danke, liebe Christina und uns allen, die wir hier im Kreis sind. Eine ganz, ganz tiefe Verneigung vor uns allen, weil jetzt als Mensch hier zu sein, ist echt eine Herausforderung und eine ganz, ganz große Gnade. Danke, danke, danke und allen Segen dir, Christina, und allen, die mit uns hier im Kreis sind.
Dankeschön.